Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext wollen wir heute auf einen Abschnitt aus 2. Mose 3 und da die Verse 1 bis 14 aufeinander hören. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Amen. Liebe Gemeinde, mit unserem Text heute stehen wir an einem Meilenstein der Heilsgeschichte. Gott teilt seinen Namen, einschließlich seiner Bedeutung, mit. Das war vorher nicht so. Jakob wollte, als er mit Gott um den Segen rang, den Namen Gottes unbedingt wissen. Aber Gott gab ihn nicht preis. Jetzt ist es soweit. Und die Bibel markiert diesen Einschnitt deutlich. Es gibt in der Bibel wenig Kindheitsgeschichten. Aber immer wenn eine biblische Person mit seiner Kindheit eingeführt wird, wie auch Mose mit seiner Geburt und mit seiner Bergung aus dem Nil, beginnt eine neue Epoche in der Heilsgeschichte. Denken Sie nur an Samuel. Da beginnt das Königtum und das Prophetentum in Israel. Erst recht mit Jesus und mit seiner Geburtsgeschichte der neue Bund. Nun, hier bei Mose gibt Gott sein Wesen zu erkennen. Denn mit dem Namen ist in der Bibel immer die ganze Person gemeint. Was dürfen wir hier von seinem Wesen, aus seinem Namen erfahren? Dem wollen wir miteinander nachdenken. Ein erster Gedanke: Da stellt sich Gott zunächst rückblickend vor. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also ein Gott, der heilvolle Geschichte schreibt, Das gilt im Blick auf die Zeit der Erzväter, die immerhin zu Moses Zeit schon 400 Jahre zurückliegt. Das gilt aber auch im Blick auf die Lebensgeschichte des Mose. Bei seiner Rettung aus dem Nil griff Gott ein erstes Mal in seinem Leben ganz groß ein. Das trägt Mose nun in seinem Namen mit sich herum. Denn Mose heißt bekanntlich der aus dem Wasser Gezogene. Da hat Gott eingegriffen. Aber auch das andere trägt Mose in seinem Namen mit sich herum. Der aus dem Wasser Gezogene ist nämlich die hebräische Deutung seines Namens. Die ägyptische Bedeutung von Mose ist nämlich schlicht Sohn. Dementsprechend oft kommt dieser Namensbestandteil bei den Pharaonen vor. Tutmose und Amose, nur mal als Beispiel. Aber was hat das zu bedeuten für den Mose unserer Geschichte, dass ihn die Tochter des Pharao wirklich zu ihrem Sohn erklärt hat? Und das war ein einzigartiges Vorrecht. Denn nur so konnte Mose als Sklavenkind beste ägyptische Bildung und staatsmännische Kunst erlernen. Wenn die Bedeutung des Gottesnamens, den wir in der Regel mit Ich bin, der Ich bin übersetzen, nach dem jüdischen Gelehrten Martin Buber bedeutet Gott ist da, dann bedeutet dies doch, dass Gott da war in der Lebensgeschichte des Mose, die schon hinter ihm liegt. Und wie er da war, so bekam er genau das mit, was er für seinen späteren Auftrag brauchte, dort im Palast des Pharao an seinem Hof. Aber damit nicht genug. Gott kann wirklich auf krummen Linien gerade schreiben. Im eigenmächtigen und überschäumenden Zorn hat Mose dann den ägyptischen Aufseher erschlagen und musste in die Wüste fliehen. Doch wo ließ Gott dort seinen Irrweg enden? Ausgerechnet bei den Midianitern und dort zur Sippe der Keniter, zu denen Jethro und seine Familie gehörte. Von diesen Wüstenstämmen, die sich auf Abraham, ja sogar auf Kain zurückführten, weiß man schriftlich dokumentiert, dass sie in der Abgeschiedenheit der Wüste den Glauben an den Gott der Vorväter Abraham, Jakob, Isaac und Jakob weitergepflegt haben. Während die Israeliten im Hochkulturland Ägypten in den 400 Jahren dazwischen vielleicht das meiste davon vergessen hatten. Jedenfalls war der Glaube Israels bestimmt nicht der Hauptbestandteil der Erziehung des Mose am Hof des Pharao. Und dann war sein Schwiegervater Jethro auch noch Priester, vielleicht sogar Oberpriester. Wo hätte also Mose mehr lernen können über den Gott der Vorväter, um vorbereitet zu sein für seine Gottesbegegnung am Horeb, als dort bei dem Midianiterpriester Jethro? Gott war also da, auf dem ganzen Weg. Das ist also jetzt unsere erste Erkenntnis über das Wesen Gottes, das sich in seinen Namen zu erkennen gibt. Schau genau hin und sieh, Gott schreibt heilvolle Geschichte im Rückblick, im Hinterhersehen, wie wir es neulich hatten, kann man es erkennen. Selbst in dem, was sich aus der Perspektive der Gegenwart oft wie eine einzige Sackgasse ausmacht. So war es ja bei Mose auch. Als er dort in die Wüste hinausfloh, ein Leben in der Sackgasse. Und es war ganz anders. Und man darf das auch immer wieder herunterbrechen auf die eigene Lebensgeschichte. Ich erinnere noch einmal an den Satz Martin Luthers. Niemals empfindet man die Hand Gottes kräftiger über sich, als wenn man die Jahre seines vergangenen Lebens betrachtet. Niemals empfindet man die Hand Gottes kräftiger über sich, als wenn man die Jahre seines vergangenen Lebens betrachtet. Ein besonderes Beispiel dafür ist mir Friedrich von Bodelschwingh, der Bethel bei Bielefeld zum größten Werk der Diakonie in Deutschland machte. Aber was lag davor an Führungen Gottes, an angenehmen, aber auch an schmerzlichen Schweren? Als junger Mensch verwaltete er zunächst ein großes landwirtschaftliches Gut. Von einem kleinen Schriftchen eines schwäbischen Pfarrers bewegt. Dieser Pfarrer erbat sich bei der Niederschrift, Gott möge doch einen einzigen Menschen dadurch berufen. Das war sein Gebet. Besuchte Bodelschwingh in der Erntezeit einen Nachmittagsgottesdienst, in dem der Text ausgelegt wurde, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Der dortige Pfarrer schloss seine Predigt mit der Anfrage, ob denn in dieser Versammlung nicht wenigstens einer sei, der sich rufen lasse. Und Friedrich von Bodelschwingh fühlte sich ganz unmittelbar angesprochen. Er war offensichtlich der eine, für den der Verfasser des Schriftchens gebetet hatte. Nachdem die Ernte auf den Feldern beendet war, zog er auf die Missionsschule in Basel. Doch es kam alles ganz anders. Er wurde Pfarrer in Delwig, bis ihm innerhalb von 14 Tagen alle seine 4 Kinder an Diphtherie wegstarben. Alle 4. Tief erschüttert ließ er sich und seiner Frau ein Bänkchen neben die Gräber seiner Kinder stellen, um dort auf Gott zu lauschen, was ihm Gott wohl damit habe sagen wollen. Die Antwort kam in einer Anfrage. Er sollte Bethel übernehmen bei Bielefeld, das in den Anfängen schon bestand, und sich dort um andere, nämlich epileptische Kinder, zu kümmern. Bodelschwingh nahm die schwere Antwort Gottes aus seiner Lebensgeschichte voll an, und zwar hingebungsvoll. Als er die Not der Obdachlosen kennenlernte, gründete er Lobetal. Für die deutsche Kolonie in Ostafrika schuf er die Bethel-Mission und vieles andere mehr. Gott war da gewesen, damit rechnete er auch. Inmitten von allem Schweren und zunächst ganz Unverstandenen. Gott schreibt die Heils- und unsere Lebensgeschichte. Das ist übrigens ein Kennzeichen des jüdisch-christlichen Gottes gegenüber allen Weltreligionen. Gott schreibt Geschichte hier in Raum und Zeit, mitten in dieser Welt. Da kann man ihn suchen und erkennen. Ich war da, ich war da. Ein zweites vom Wesen Gottes erfahren wir neu durch unseren Abschnitt. War das erste, Gott war da, schau zurück. So könnte man das zweite überschreiben, Gott kommt dir nah, merkst du es denn nicht? Gott kommt dir nah, merkst du es denn nicht? Gott hätte sich doch wirklich einen besseren Baum heraussuchen können, um sich zu offenbaren. Eine Zeder zum Beispiel, oder doch wenigstens einen Öl- oder einen Feigenbaum, oder doch eine deutsche Eiche, das wäre doch was gewesen. Aber einen Dornbusch? Warum das denn? In Vers 8 heißt es, ich bin herabgekommen, dass ich sie aus der Hand der Ägypter errette. Ich bin herabgekommen. Unser Gott ist ein Gott, der unsere Niedrigkeit nicht scheut, der einen Dornbusch wählt, um sich zu offenbaren. Wie himmelweit ist dieser nahe Gott von allem Anfang an vom weiten, weltenfernen Gott des Islam unterschieden. Er kommt in einen Dornbusch. Wie nötig hatte das auch Mose, der sich seit seiner einstigen Bluttat voll im Dornengestrüpp des Lebens verfangen hatte. 40 Jahre hatte er Zeit, um über seinen Totschlag nachzudenken und Reue zu empfinden und an den toten Ägypter vor ihm im Sand zu denken. Schließlich sollte er als erster das Gebot in die Hand bekommen, du sollst nicht töten. Das galt ihm auch. Und trotzdem schenkt ihm der heilige Gott in seiner unbegreiflichen Herablassung hier im Dornbusch seine Gnade einen neuen Anfang. Was für eine Sensation. Sinai heißt nichts anderes als Dornenberg. Dornenberg. Wir kennen noch einen anderen Berg mit Dornen gekrönt, Golgatha. Die Dornen trägt Jesus auf seinem Haupt, dem Ort, wo der heilige Gott noch einmal ganz anders in unsere Niedrigkeiten kommt. Er trägt unsere Schuld und wir bekommen das Leben neu geschenkt. Heute auch, heute an diesem Sonntagmorgen auch, wenn wir das wollen. Gott ist ganz nah. Aber auch dort, wo die Dornen des Lebens nicht mit Schuld zu tun haben, ist Gottes Erscheinung im Dornbusch ein Signal. Die jüdische Auslegung sagt zu unserer Stelle, der Heilige sagt zu Mose über die Bedrängnis der Israeliten in Ägypten, wisse von dem Ort, an dem ich mit dir spreche, aus der Mitte der Dornen, das bedeutet, ich teile ihre Not. Ich teile ihre Not. Unser Gott ist also von Anfang an einer, der unsere Not hautnah teilt. Neulich bedankte ich mich am Rande eines Seminarabends bei Matthias Köhler aus Mindersbach für seinen persönlichen Beitrag, den er uns in unserem Programmheft geschrieben hat, über seine behinderte 21-jährige Tochter. Dort beschreibt er, wie eine mit vielen Risiken verbundene Operation für sie als Familie zu bestehen war, die ihnen als Eltern sehr viel Sorge bereitete. Doch dann erzählt er mir noch über das Heft hinaus, wie am Tag der Operation von seiner Tochter ein richtiges Strahlen und Leuchten ausging, wie er das noch nie erlebt hatte. Während der Operation, die ohne Komplikationen verlief, wussten sie sich als Eltern getragen und erhalten. Ein Strahlen und Leuchten. Gott kommt in unsere Niedrigkeit, auch in die Niedrigkeit eines behinderten Kindes, das noch nie ein einziges Wort reden konnte, sodass Gottes Lichtglanz in aller Niedrigkeit sichtbar wird, so wie am Sinai im Dornbusch auch. Wie oft nehme ich das auch von Trauergesprächen mit? Dort, wo Menschen, die mit Gott unterwegs waren, nun sterbensschwach sind, da geht nicht selten ein Stück weit der Himmel über ihnen auf und Gottes Gegenwart wird spürbar. Mitten unter Dornen des Leidens und des Sterbens leuchtet Gottes Gegenwart auf. Gott kommt uns ganz nah, deshalb im Dornbusch. Ein drittes wird durch unseren Abschnitt von Gottes Wesen sichtbar. Ihm gehören nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart. Er beansprucht und hat auch die Zukunft in seinen Händen. Gott sagt Mose zu, auch gegen allen Widerstand der damaligen Weltmacht Ägypten. Ihr werdet ausziehen und mich anbeten hier auf diesem Berg als Volk. Wie Gott das macht, behält sich Gott immer vor. Dass er was macht, verspricht er schon mit seinem Namen. Ich werde da sein. Ich werde dann da sein. Und wie ist das heute? Wenn Gott heute über 7 Milliarden Menschen seinen Namen kundtut, und das hat er ja, dann ist er auch bereit, sich von 7 Milliarden Menschen Tag und Nacht im Blick auf ihre Zukunftssorgen stören zu lassen. Auch hier gilt, was er machen wird, behält sich Gott vor. Dass er was macht, steckt schon in seinem Namen. Ich bin für dich da. Eine junge Frau, die ein halbes Jahr zu einem Einsatz in einer Missionsstation in Südafrika gegangen war, erlebte, dass die Christen dort viel mehr mit der Einstellung leben und beten, dass Gott die Zukunft auch ganz praktisch gehört. Ein Freiwilliger dort hatte den tiefen Wunsch, den Führerschein zu machen. Sehr dienlich für die Missionsstation, da viele Sachspenden abzuholen waren bei den Leuten, die etwas dafür gaben. Aber der Volontär ist Analphabet und der Führerschein teuer. Niemand außerhalb wusste von seinem Wunsch, aber gebetet wurde. Doch eines Tages kam eine Familie, die sich anbot, speziell für diesen Führerschein aufzukommen. Solche Gebetserhörungen seien in der Missionsstation fast schon an der Tagesordnung, berichtete die Praktikantin in einem Interview. Ihm gehört die Zukunft, ganz praktisch. Doch die Verheißung des unsichtbaren Gottes dazu sei, wenn wir ihn brauchen, weil ihm unsere Zukunft gehört, ist uns oft zu unsicher. Wir wollen mehr. Wir wollen Greifbares. Wir wollen Garantien. Wir wollen Sicherheit. Deshalb wagen wir im Glauben auch so wenig. Trotz dem einzigartigen Gott, dem die Zukunft über unser Leben gehört. Es war schon immer so. Deshalb beteten die Babylonier die Sonne an. Die konnte man sehen und deren Energie konnte man spüren. Ägypter wünschen sich Gott stark wie einen Stier. Deshalb beten sie Stierbilder an, die man vor sich herführen konnte. Das sogenannte goldene Kalb hatte Israel von den Ägyptern gelernt. Die Griechen meinten, ihre Götter müssten doch mindestens so klug und schön sein wie ideale Menschen, deshalb beten sie ihre Götter in idealer Menschengestalt an. Das war fasslich. Aber diese Götter sind alle längst Vergangenheit. Und auch die Götzen vergangener Tage, der Hitlerzeit etwa und des Kommunismus, sind längst nicht mehr. Sie gehören alle der Vergangenheit an. Einzig der Gott, der schon mit seinem Namen die Zukunft in die Hand nimmt, ich bin da, der ist geblieben. Deshalb hatte der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann ganz recht, als er auf dem Kirchentag in Essen 1951 das bekannte Wort geprägt hat, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Unser Herr kommt. Dass dies kein frommes Hirngespinst ist, dass die Zukunft in keines anderen Hand liegt, das hat sich seitdem durch unser Wort, das vor 3000 Jahren erging, nicht nur einmal, sondern viel tausendmal erwiesen. Ja, dieser Gott der Zukunft, der hat die Tür auch zu unserer persönlichen Zukunft noch einmal ganz anders aufgestoßen in der Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus. Damit möchte ich schließen. Da stellte eine Frau Blumen aufs Grab ihres kürzlich verstorbenen Mannes, holte Wasser und füllte es in die Vase. Auf einmal kniete sie sich neben die Blumen und sagte mit geschlossenen Lippen: Wenn es wahr ist, dass Jesus Christus auferstanden ist, dann bist du jetzt bei ihm. Immer wolltest du, dass ich mich taufen lasse, damit wir auch im Glauben eins würden. Aber ich habe nicht auf dich gehört. Ist es nun zu spät dafür? Sie sagte noch dies und das und schloss mit Amen. Dann stand sie auf und streifte sich den Sand von den Knien. Entschlossen ging sie den Abhang hinauf, den sie vor einer Stunde heruntergekommen war. Jetzt wollte sie klare Sache machen und sich eindeutig mit dem verbinden, dem die Zukunft gehört und mit dem sie ihren Mann verbunden wusste, auch über den Tod hinaus. Amen. Wir wollen wieder eine Stille halten, um noch darüber nachdenken zu können und dann danach das Lied aus dem Gesangbuch 289, die Strophen 1, 3 und 4 miteinander singen.